Alter Glaube in neuer Zeit ist das Thema. Frage ist, was kennzeichnet die neue Zeit? Lassen Sie mich das mal an der Geschichte der Weltausstellungen deutlich machen, weil ich ja nun pausenlos über sowas nachdenke. Liegt mir das hier, na, ich hoffe, Sie denken auch demnächst nur noch über Weltausstellungen nach. Die Geschichte der Weltausstellungen verdeutlicht etwas. 1851 fand die erste in London statt, Crystal Palace. Und als Prinz Albert diese Weltausstellung eröffnete, sprach er davon, dass unser Glaube die Menschheit vereinen und den Weltfrieden schaffen würde. Und bei unserem Glauben dachte er nicht an den christlichen Glauben, sondern er dachte an den Glauben an Fortschritt von Wissenschaft und Technik, der die Menschheit vereinen und den Weltfrieden schaffen würde. Und seitdem sind die Weltausstellungen über fast 150 Jahre die großen Feste des modernen Menschen gewesen, auf denen er seine Fortschritte gefeiert hat und sich selbst als Baumeister der Welt. Die Weltausstellung Expo 2000 in Hannover ist die erste Weltausstellung, die ein anderes Klima widerspiegelt. Es ist etwas ein Ton von Besorgnis. Das Thema der Weltausstellung heißt Mensch, Natur, Technik. Ich sagte, das Thema signalisiert Besorgnis, wenn nicht gar eine offene Krise. Wissenschaftlicher und technischer Fortschritt haben uns unermessliche Hilfe und Erleichterung gebracht. Verkehrstechnik, Kommunikationstechnik, brauche ich ja alles nicht zu präzisieren, leben wir ja alle von. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Allerdings nehmen wir mehr und mehr die unbeabsichtigten negativen Nebenwirkungen wahr. Die machen uns zu schaffen. Und deshalb ist plötzlich das ein Thema. Dass Fortschritt in der Technik nicht allein das sein kann, wie verhält es sich zum Menschen, wie verhält es sich zur Natur. Und diese Thematik, die jetzt aufkommt um die Jahrtausendwende, fordert uns Christen heraus. Dass wir den Klartext der biblischen Botschaft im Kontext der bedrängenden Fragen vermitteln. Wenn wir das tun, müssen wir noch ein zweites Kennzeichen unserer Zeit uns vergegenwärtigen. Unsere Zeit wird als die Postmoderne bezeichnet, also man klebt ja immer solche Label da drauf und kann darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Darüber kann man wieder Bücher streichen, was das Verlagswesen ankurbelt und die Bibliotheken füllt. Aber gehen wir mal drauf ein. Postmoderne ist die Bezeichnung für unsere Zeit. Was bedeutet das? Die Moderne war seit der philosophischen Aufklärung dadurch bestimmt, dass man die Wahrheit nicht mehr als von oben verordnet, allen verbindlich vorgegeben und allgemein gültig verstand. Um die Wahrheit wurde gestritten. Aber dieser Streit geschah unter der Voraussetzung, dass es grundsätzlich eine allgemein gültige Wahrheit geben müsse. Es lohnte sich also, um die Wahrheitsfrage zu streiten. Wie ist die Wahrheitsfrage in der Postmoderne? Der Unterschied zwischen Moderne und Postmoderne, vielerlei Unterschiede möglicherweise, aber das ist wohl der Kern. Es gibt in der Postmoderne nicht mehr diesen gemeinsamen Horizont der Fragestellung. Dass es sich lohnt, die Wahrheitsfrage zu stellen, dass es eine Antwort geben müsse und dass es sich deshalb lohnt, darum zu streiten und zu kämpfen, wer sie hat und wer sie erkennt. Die Individualisierung und Pluralisierung unserer Gesellschaft hat dazu geführt, dass nur noch private und subjektive Wahrheiten anerkannt werden, die gleichgültig nebeneinander stehen. Wer eine für alle absolut gültige Wahrheit verkündet, gilt als Fundamentalist und ist sofort verdächtig, dass er seinen intoleranten Standpunkt womöglich auch mit Gewalt anderen aufzwingen will. Wir begegnen also einer widersprüchlichen Situation, die die Gegenwart bereits und die vor uns liegende Zeit bestimmt. Einerseits begegnen wir offenen Menschen, die mit erstaunlicher Ehrlichkeit elementare Fragen stellen. Andererseits treffen wir auf ein Klima der Verschlossenheit gegenüber dem absoluten Angebot und Anspruch des Evangeliums von Jesus Christus. diese scheinbare Widersprüchlichkeit oder tatsächliche Widersprüchlichkeit von Offenheit und Verschlossenheit bestimmt die Situation. Wie begegnen wir ihr? Erster Zugang, den ich versuchen will, ist der, die Beziehungsfrage ist die Kernfrage. Ich glaube, es gab noch nie in der Geschichte ein so starkes gemeinsames Bewusstsein wie heute, dass Beziehungen das Wesen des Menschen ausmachen. Weil die lebenswichtigen Beziehungen nicht gelingen, gehen Menschen heute durch schmerzhafte Krisen. Und weil sie durch schmerzhafte Krisen gehen, erkennen sie, dass diese Beziehungen eigentlich grundlegend und lebenswichtig sind. In vier Dimensionen konstituieren Beziehungen unser Leben. In allen vier Dimensionen erleben wir heute dramatische Krisen. Da ist erstens die Identitätskrise, die um die Frage sich dreht, wer bin ich eigentlich? Die Identitätskrise macht darauf aufmerksam, dass der Mensch notwendigerweise eine Beziehung zu sich selbst hat. Sie sind alle mit vertraut, ich vertiefe das jetzt gar nicht. Ob ich mich annehmen kann, ob ich mich ablehne und wie ich zu mir stehe, ist grundentscheidend für unser Leben. Also die Beziehung zu uns selbst. Die zweite Beziehungsebene ist die Beziehung zu den anderen Menschen. Und diese Beziehungen sind im Zeitalter des Individualismus nicht mehr durch feste Sozialbezüge quasi automatisch vorgegeben. Jeder Einzelne muss sie neu gewinnen, neu gestalten. Nichts wird eigentlich, man läuft nicht auf Gleisen automatisch in bestimmten Strukturen. Die Sehnsucht nach gelingenden Vertrauens- und Liebesbeziehungen ist so groß wie nie zuvor. Und das ist kein Widerspruch zum herrschenden Individualismus, sondern seine konsequente logische Kehrseite. Weil wir eine Zeit des Individualismus sind, deshalb ist die Sehnsucht nach gelingenden Vertrauensbeziehungen so groß. In Zeiten, in denen Sozialkontrolle und vorgegebene Strukturen unser Leben bestimmten, brauchte ich nicht die Sehnsucht nach Gemeinschaft zu äußern, weil ich sie in einer Form der Geborgenheit selbstverständlich erfuhr. Insofern erleben wir in zunehmender Individualisierung eine verstärkte Steigerung der Sehnsucht nach gelingenden Vertrauensbeziehungen. Und natürlich dann auch die Erfahrung, dass die nicht gelingen und also die Krise dieser Vertrauensbeziehung. Das Dritte ist, seit den Anfang der 70er Jahre ist ein breites Bewusstsein für ökologische Probleme gewachsen. Der Raubbau an den natürlichen Ressourcen ist zum Überlebensproblem geworden. Die ökologische Krise löste eine Suche nach alternativen Umgangsformen mit der Natur aus. Wir leben so oder so, gelingend oder misslingend, in Beziehungen zur Natur. Also zu mir selbst, zu anderen Menschen und zur Natur. Es besteht heute ein ganz breiter Konsens, wie selten zuvor in der Geschichte, darüber, dass die Gestaltung dieser drei Beziehungen über das Gelingen des Lebens entscheidet. Es herrscht auch Übereinstimmung in einer vierten Erkenntnis, nämlich in der, dass diese Beziehungen zu mir selbst, zu den anderen Menschen und zur Natur in unauflöslicher Wechselbeziehung, also in Interdependenz zueinander stehen. Probleme auf einer Beziehungsebene, also etwa der zu mir selbst, ich kann mich selber nicht leiden, wirken sich aus auf die anderen Beziehungsebenen. Ich fange an zu saufen, also der Umgang mit den Materialien verkommt und entsprechend wird mein Verhältnis zu den anderen Menschen beeinflusst. Und das ist wechselweise interdependent. Kein Wunder, dass in einer solchen Situation der Begriff Ganzheitlichkeit zu einem Schlüsselwort wird, weil man spürt, wie hier alles miteinander zusammenhängt. Und es ist so oft versucht worden, die Probleme nur auf einer Ebene zu lösen und man merkt, es geht nicht. Es schlägt alles miteinander durch. Der kritische Punkt im Dialog mit den Zeitgenossen ist der fünfte Punkt, ist die Frage nach der vierten Beziehung, nämlich nach der Gottesbeziehung. Ist die Gottesbeziehung eine selbstständige Beziehung? Eine Beziehung, die allen anderen Beziehungen tragend vorausgeht? Oder ist die Gottesbeziehung nur eine Projektion oder Illusion? Wenn das Letzte zutrifft, wenn es also nur eine Einbildung der Menschen ist, der Einzelnen oder der menschlichen Gemeinschaft, dann ist sie natürlich die Gottesbeziehung nicht eigenständig und dann ist sie auch nicht grundlegend, sondern sie ist ein Teil der Beziehung, die der Mensch zu sich selbst oder zu den anderen Menschen hat. Dieses Beziehungsgeflecht aber entscheidet über unser Leben. Das spüren Menschen heute in unserer Zeit in einer Weise, wie das wahrscheinlich noch nie in der Geschichte der Menschheit bewusst war. Weil es so schmerzhaft in den Krisen erfahren wird, spürt man diese Zusammenhänge, die philosophisch auch schon früher gedacht worden sind, heute in einer derartigen Breite wie nie zuvor. Das Aufregende für mich ist, dass dieses Beziehungsproblem als Kernproblem unserer Welt das Kernthema der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite ist. Alles in der Bibel, was berichtet wird, sind Beziehungsaussagen. Die Erschaffung der Welt konstituiert eine Beziehung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Die Erschaffung der Menschen konstituiert die Beziehung des Menschen zu Gott und des Menschen zur Natur, also Mitschöpfung und zu den anderen Menschen. Der Sündenfall ist ein Beziehungsgeschehen, nämlich ein Zerbrechen und Beeinträchtigung der Beziehung zu Gott und in der Folge der Beziehung zum Mitmenschen und zur Natur. Die Folge der Geschichte ist eine Geschichte der Bundesschlüsse, der Beziehungen. Der Noah-Bund, der Abraham-Bund, der Sinai-Bund, der David-Bund, der neue Bund in Jesus Christus. Die Auferstehung der Toten ist ein Beziehungsgeschehen des schöpferischen Wortes Gottes an den Toten zum Leben hin. Das Weltgericht, Verantwortung geben, ist ein Beziehungsgeschehen. Die Schöpfung des neuen Himmels und der neuen Erde, alles sind Beziehungsgeschehen. Im wörtlichsten Sinne, von der ersten bis zur letzten Seite hat die Bibel nur ein einziges Thema, nämlich Beziehungsgeschehen. Und der Zentralbegriff der Lösung, die Gott in der Bibel anbietet, heißt Shalom. Friede, versöhnte Beziehung. Friede ist ja ein Beziehungsbegriff, im Gegensatz zu Streit, Krieg, zerbrochener Beziehung. Weniger das mit der Stimmung, also, sondern geheilte, versöhnte Beziehung. Und im Zentrum dieser Beziehungsgeschichte steht der gekreuzigte und auferstandene Jesus als der Mittler zwischen Gott und Mensch, der Versöhner des Kosmos, wie es im Kolosserbrief Kapitel 1 heißt. Wenn also vom zentralen Anliegen der Bibel sprechen, behandeln wir zugleich die brennend aktuellen Themen unserer Zeit. Wir sind unmittelbar an den Überlebensfragen, die heute den Menschen so bewusst sind, wie kaum einer Generation zuvor. Wir können also unserer heutigen Welt als Christen keinen größeren Gefallen tun, als ganz treu bei unserer Kernkompetenz, bei der Kernbotschaft von der Versöhnung der Welt durch Jesus Christus zu bleiben oder endlich wieder dahin zurückzukehren. Das ist die erste Perspektive, die ich sehe, wenn ich die alte Botschaft des Evangeliums in Beziehung setze zu dem, was in der Moderne auf uns zukommt. Die Beziehungsfrage, das ist die Schneise, das ist der Kernzugang. Ein zweites möchte ich hier noch sagen, möchte einen Augenblick über die Bedeutung der Natur für die Gottesfrage nachdenken, weil ich glaube, dass das uns in der Zukunft in der Auseinandersetzung und im Gespräch mit unserer Zeit weiter beschäftigen muss. Wenn die Beziehungsprobleme, wie ich gesagt habe, so brennend sind, warum wird dann die christliche Antwort in unserer Zeit nicht bereitwilliger angenommen? Man könnte ja doch denken, wenn das so zueinander passt, wenn das Schmerzbewusstsein, das Problembewusstsein so stark ist und die Antwort der Bibel so treffend ist, warum wird denn da Nachfrage und Angebot nicht besser zueinander gebracht? Eine Antwort habe ich schon gegeben. Der Anspruch absoluter Gültigkeit der Botschaft des Evangeliums schmeckt den Zeitgenossen nicht. Das passt nicht in den postmodernen Kontext. Da liegt ein Problem in diesem Dialog. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Die Menschen heute stellen ja nicht nur Fragen, sondern sie formulieren auch Antworten. Und eine Antwort argumentiert folgendermaßen. Der Mensch hat in Selbstherrlichkeit Rohbau an der Erde, in der Natur getrieben. Er betrachtet die Erde als selbstherrlich, als sein Materiallager, das er ausschlachten kann, wie er will. Und das Problem liegt also in der Arroganz des Menschen und der daraus folgenden Geringschätzung der Natur. Wie können wir eine Lösung des Problems finden? Indem wir die Geschichte umgewichten. Die Natur wird aufgewertet. Sie wird vergöttlicht. Das geschieht in der Hoffnung, dass die Ehrfurcht, die man dann der Natur, als etwa der Muttergöttin Erde entgegenbricht, dazu führt, dass die Menschen schonender mit der Natur umgehen. Die Logik ist stimmig. Also sie nicht einfach nur als Materiallager verbrauchen, sondern als Gottheit verehren, um ihr in Ehrfurcht schonender zu begegnen und den Menschen vom Thron seiner Arroganz runternehmen und ihn in die Schöpfung integrieren und nicht länger von seiner Vorrangstellung sprechen. Das ist der Grund, warum heute pantheistische Weltanschauungen und Naturreligionen bevorzugt werden, weil sie den versprechen, dass sie diesen Zugang erleichtern und damit die Chancen des Überlebens vergrößern. Aus biblischer Sicht wird damit die eine Form, die Bibel hat ja unappetitliche Ausdrücke dafür, die eine Form des Götzendienstes, nämlich die Vergötzung des Menschen, der sich selbst für Gott hält, dass die eine Form des Götzendienstes durch eine andere, nämlich die Vergötzung der Natur, ersetzt wird. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 1, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Die Gottesfrage ist also so oder so unsere Schicksalsfrage in unserer Zeit. Und Gott hat sich in Jesus Christus geoffenbart. Dadurch beantwortet er nicht nur unser suchendes Fragen, sondern er stellt auch unsere eigenmächtigen, selbstgewählten Antworten in Frage. Wir kommen in dieser Botschaft nun in eine Zeit der postmodernen Kundenorientierung. Natürlich, der Kunde ist König. Was bedeutet das für diese Fragestellung? Er bewertet alles nach dem Nutzen, den es für ihn hat. Auch Gott wird so beurteilt. Was nützt er mir? Wir stellen die Frage, Gott muss die Antwort bieten. Wir setzen den Rahmen, Gott muss hineinpassen. Religion soll trösten und bestätigen, der selbstherrliche Mensch erträgt keine Kritik. Religion nach dem Feuerbachschen Projektionstheorie oder der Freudschen Illusionstheorie passt sich diesen Erfordernissen stromlinienförmig an und hat deshalb heute einen riesigen Markt. Sie ist aber auch überflüssig, weil sie das Elend der Menschen nicht heilt, sondern nur verschleiert. Sie ist, wie Karl Marx diagnostiziert hat, und zwar zutreffend, Opiumreligion. Sie betäubt. Und Drogen sind in unserer Gesellschaft offensichtlich für viele das letzte Mittel, das sie finden. Die Botschaft vom sich offenbarenden Gott, dem Schöpfer und Herrn der Welt, ist von Anfang an religionskritisch. Gerade weil Gott in seiner Offenbarung auf die Grundfragen des Menschen rettend antwortet. Wir befinden uns auf dem Marktplatz der Welt, wie Paulus auf dem Marktplatz und der Agora von Athen. Im Supermarkt des Gleichgültigen bringt Paulus die Botschaft mit letzter Gültigkeit. Gott ruft alle Menschen durch Jesus zur Umkehr und bietet Glauben an. Die Reaktion war damals dreifach so, wie sie heute dreifach ist. Die einen spotten über den Unsinn, die anderen zeigen Interesse und verschieben eine intensivere Beschäftigung mit diesem Angebot unverbindlich auf später. Die Dritten glauben an Jesus und folgen ihm nach. Nachzulesen, Apostelgeschichte Kapitel 17. Unsere Zeit stellt aber noch eine weitere drängende Frage. Das ist die Frage, gibt es begründete Hoffnung auf eine bessere Zukunft? In den 70er Jahren schrieb Erhard Eppler in einem seiner Bücher, wo Hoffnung rar wird, breitet sich Gewalt aus. 30 Jahre später ist die Hoffnungslosigkeit und damit das Gewaltproblem zu einem gesellschaftlichen Zentralproblem geworden. Wer erfolgreich sein will, setzt Optimismus dagegen. Die Kraft des positiven Denkens ist zum Rezept für Heilung und Erfolg geworden. Entsprechende Literatur verkauft sich gut. Natürlich kann keiner die großen Probleme, die uns zu schaffen machen, einfach leugnen. Aber man findet, dass der Mensch im Kern gut sei und die Welt deshalb alle positiven Möglichkeiten in sich trage. Man muss nur verstehen, die positiven Kräfte freizusetzen und wirksam zu machen. Die Ingenieure, die in der Lage sind, die kosmischen Energieströme zu erschließen und zu kanalisieren, sind die gesuchten Lehrer und Heiler unserer Zeit. Was kann als Alternative dagegen gesetzt werden? Bleibt nur der Pessimismus als die andere Option nach dem alten Schlager, die Welt ist kaputt, wo bleibt denn da die Müllabfuhr? Die Alternative ist die illusionslose Hoffnung, die die Bibel anbietet. Illusionslose Hoffnung. Illusionslos, weil der Schaden des Menschen und der Welt in der Bibel radikal diagnostiziert werden. Die Grundbeziehung zu Gott ist zerstört. Der Schaden ist nicht nur peripher, sondern er betrifft den Kern. Der Mensch ist unfähig, dieses Problem selber zu lösen. Gott allein schafft durch Jesus die Heilung der Grundbeziehung. Trotz dieser radikalen Kritik am Menschen wird er doch in der Bibel nicht mies gemacht und verachtet. Im Gegenteil, Gott hält in Liebe an seinem rebellischen, verlorenen Geschöpf fest. Der Mensch ist Gott das größte Opfer wert. Damit ist auch der mieseste Menschentyp noch vom Strahlenkranz der suchenden und liebenden, Liebe Gottes umgeben. Er bleibt Ebenbild Gottes, auch wenn er entstellt ist. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir dürfen jeden Menschen und die ganze Welt voll Hoffnung ansehen, weil Gott sie in Gericht und Gnade nicht aufgegeben hat. Mehr. Gott hat die Versöhnung durch das Sterben und die Auferweckung des Jesus Christus geschaffen. Die Auferweckung Jesu ist der grundsätzliche Durchbruch durch die Todesmauer. Jesus hat deshalb gesagt, das Wort wurde schon zitiert heute, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, alles, was wir nach seinem Wort tun, trägt den Akzent der Ewigkeit. Mit den Worten von Jesus haben wir in aller Vergänglichkeit und Wandelbarkeit den roten Faden, der uns garantiert in Gottes ewige, unzerstörbare Zukunft führt. Begründet mit der Auferweckung des Jesus Christus kann Paulus deshalb ermutigend am Ende des 15. Kapitels des 1. Korintherbriefes schreiben, darum seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Was gibt es Größeres, als das erfassen zu können über den kleinen Puzzlespiel unseres Alltags, das Bruchstückhafte zu leben und zu sagen, not in vain, nicht vergeblich in dem Herrn. Das ist die Hoffnung, die Arme und Beine macht. Sie befähigt zu den nötigen kleinen Schritten auf dem Weg zum großen Ziel. Sie hilft die dicken Bretter bohren. Sie gibt die Elastizität, um abzufedern in den Belastungen. Man muss die Welt also nicht schönreden, um Hoffnung haben zu können. Man muss die Hässlichkeiten nicht schön schminken, um sich für die Verbesserung gesellschaftlicher Verhältnisse einzusetzen. Man muss die Hindernisse nicht klein träumen, um die eigenen Kräfte als ausreichend zu empfinden. Wir dürfen aus der Nüchternheit des Kreuzes und der Dynamik der Auferstehung leben und arbeiten. Und wir dürfen unsere Zeitgenossen einladen, sich dieser Hoffnungsquelle anzuschließen. Darum sagen wir, welcome to the future. Willkommen in der Zukunft, mit diesem Motto gehen wir auf die Weltausstellung und werden dort den Jugendpavillon, den Pavillon der Hoffnung, in der Gestalt eines Fisches, erinnernd an Jona, erinnernd an das Geheimzeichen der Fische, das Symbol von Lebendigkeit und Freiheit bringen. Welcome to the future. Und nach der Maßgabe des Petrus erwarten wir dort Tausende von jungen Leuten als Zeugen für diese Hoffnung. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Darum sagen wir Welcome to the future. Willkommen in der Zukunft, die Gott uns eröffnet. Wir müssen mit der Botschaft von Jesus Christus in die Öffentlichkeit, weil Jesus nicht eine subjektive Meinung oder ein privates Maskottchen, sondern der Herr der Welt ist. Andererseits lässt sich das Evangelium in der Postmoderne glaubwürdig nur über persönliche Beziehungen vermitteln. Das entspricht nicht nur der postmodernen Gesellschaft, das entspricht auch dem Evangelium, das die Liebe Gottes den einzelnen Menschen anbietet. Die Zeiten sind vorbei, in denen der christliche Glaube von Institutionen sozusagen amtlich verordnet werden konnte. Die Herausforderungen der neuen Zeit treffen uns nicht unvorbereitet. Die rettende Botschaft des Evangeliums wurde von Anfang an ganzheitlich kommuniziert. Durch den Klartext des Wortes von Jesus Christus im Kontext gelebter Beziehung. Paulus beschreibt seinen Dienst so: Wir waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Wir haben eine begründete Hoffnung. Wir haben das rettende Angebot des Evangeliums für unsere Welt. Darum können wir nicht schweigen, darum dürfen wir nicht schweigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Pazzani, für die vielen Impulse und Eindrücke. Ich denke, da kommen gleich noch einige Fragen. Aber manchmal ist es ja auch ganz gut, erstmal etwas sacken zu lassen. Und bei Musik geht das noch besser. Ich weiß zwar nicht, wie viel Muskel man dabei bewegt, aber wenn man es im Stehen tut, geht es noch ein bisschen besser. Herr Nitsch, Sie werden uns sagen, welches Lied. Sie können auch an Mikrofon gehen, da können wir Sie besser hören. Also das war eine Frage aus der Alt- an die Neuzeit. Wollen Sie gleich antworten?
Okay. Das finde ich das Spannendste, dass die Zeit des Neuen Testamentes im Römischen Reich sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dem ausgehenden 20. Jahrhundert hat. Das hängt, also so was heute das New Age ist, war damals die Gnosis. Und im Römischen Reich herrschte, was die Religion und die Lebenshilfeangebote anging, eine ganz ähnliche, ja vielleicht sogar noch eine größere Bandbreite, als sie im Westeuropa der Moderne herrscht. Die östlichen Religionsangebote, die Mysterienkulte, also sehr vieles war ähnlich wie im New Age, wie in der Esoterik. Und insofern waren die Menschen, die führenden Köpfe der damaligen Zeit, durchaus in Anführungsstrichen postmodern geprägt. Wenn man klassisch ist deshalb, Paulus in Athen zu lesen oder den Kolosserbrief zu lesen, dann hat man den Eindruck, wir haben einen absoluten Kommentar zu der inneren Problematik der Gegenwart. Das ist so.
Stimmt, die existenziellen Fragen aller Zeiten gleichen sich. Die Antworten haben manchmal verschiedene Akzente, nicht wahr?
Ja, ich bin immer gespannt. Ich weiß, habe nicht im Mittelalter gelebt oder in der Renaissance und so, wie die das empfunden haben. Aber ich finde es eben sehr spannend. Es ist natürlich auch das Geheimnis der Bibel, das darin besteht, dass Gott selber sie aktualisiert und dass man der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann, der ja vom atheistischen Monisten zum Christen wurde, hat auf die Frage, warum er überhaupt zu der Bibel ein Verhältnis ist, aber gesagt, sie habe ihm die Augen geöffnet, das realistische Welt- und Menschenbild, das er darin gefunden habe, haben ihm überhaupt erst ermöglicht, mit dieser Welt zu leben. Also dieses Geheimnis der Bibel, dass sie die Diagnose so entlarvend klarstellt, uns also wirklich die Schuhe auszieht und zugleich nicht resigniert und menschenverächterisch ist, sondern uns Hoffnungswege zeigt, Lösungswege zeigt. Bei der Weltausstellung heißt das Lösungsansätze fürs neue Jahrtausend. Ja, das ist es, was die Bibel bietet.
Gibt es noch weitere Fragen an unseren Referenten? Ja? Da hinten, ich sehe es zwar gerade nicht. Ach ja, wenn Sie...
Darauf gibt es keine Patentantwort. Dieses Ärgernis kann ich nicht wegnehmen. Logisch kann man es sehr leicht aushebeln. Denn die Postmoderne ist ja inkonsequent. Der Satz, dass alles relativ ist, funktioniert ja nicht. Weil man müsste ja auch dann diesen Satz, dass alles relativ ist, als relativ ansehen. Und das hieß ja, dass nicht alles relativ ist. Das heißt, der Satz, dass alles angeblich relativ ist und deshalb es keine allgemeine Wahrheit gibt, gilt ja nur solange man diesen Satz von dieser Regel ausnimmt. Deshalb ist es konsequent so, dass diese angeblich so tolerante Zeit total intolerant wird, indem einer anfängt, ihren Grundsatz zu bestreiten. Wenn einer nicht mehr stillschweigend mitspielt bei diesem Spielchen, hört der Spaß auf. Das werden die Wahnsinn, deshalb dieser... Ich habe mich immer gefragt, warum Leute das eigentlich nötig haben, von einer Sachauseinandersetzung plötzlich in so eine Keulen auseinanderzusetzen zu gehen und Leute, mit denen sie nicht mehr leicht umgehen können, dann als Ayatollahs zu beschimpfen. Nicht? Das ist die Hilflosigkeit, weil die Logik am Ende ist. Das ist nicht zu ersparen. Ich sage nicht, es gibt Lebensstilfragen. Also Beziehung leben ist kein Trick, um die Wahrheitsfrage bekömmlicher zu machen. Sie bleibt quer liegen. Man kann vielleicht den Zeitgenossen noch deutlich machen, dass sie vielleicht im Kopf in ihren Gedanken so einen postmodernen Relativismus haben, aber dass der überhaupt nicht zu leben ist, weil jeder, also man sagt ja nicht, ist alles egal, das ist eine klare, durchsichtige Flüssigkeit und das ist doch alles doch gleichgültig, ob das nun Quellwasser ist oder ob da E605 drin ist. Das ist natürlich nicht gleichgültig, das eine ist tödlich und das andere nicht. Das heißt, in jedem Tag, kein Mensch lebt auch nur einen einzigen Tag in seinem Leben mit dieser Philosophie, sondern wir leben immer mit absoluten Entscheidungen und Wahrheiten. Und es geht gar nicht anders. Es ist nicht alles gleichgültig und es ist nicht alles gleich möglich und es müssen Entscheidungen getroffen werden, ohne das kann keiner leben. Der Rest ist Luxus. Die Postmoderne mit dieser Unverbindlichkeitsideologie ist eine typische Philosophie des Luxus. Sobald die Element, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Wenn es nichts mehr zu fressen gibt, leistet sich keiner mehr diese Gedenkspielchen. Um es mal ganz hart zu sagen, wenn es an die elementaren Lebensfragen geht, muss jeder Wahrheitsfragen entscheiden. Und dann kommt raus, wer ist mein Gott? Und wem gehorche ich? Und was sind meine letzten Prinzipien? Und jeder hat sie. Und jeder hat sie. Wenn er sich nur an der Habgier orientiert. Und darauf müssen wir kommen. Das ist aber nicht auf der Denkebene, sondern das ist auf der Existenzebene. Und deshalb ist dann die Beziehungsebene wieder wichtig, weil das die Ebene ist, wo man ehrlich miteinander ist, wo auch wir uns in die Karten schauen lassen. Denn das Problem ist ja, dass heute ganz viele Christen ihr Christentum auch nur im Schaufenster der Unverbindlichkeit spüren. Und wenn sie sich in die Karten schauen lassen, die anderen nämlich merken, dass auch nicht so viel im Keller ist unter der Theke, wie sie ins Schaufenster gestellt haben.
Das waren sehr deutliche Worte. Vielen Dank. Ja. Sie haben eine Meldung? Ich wiederhole es nochmal, damit es alle hören können. Was heißt, die Bibel ist aktualisiert? Es ist doch so eine alte Schrift.
Habe ich das gesagt? Ich sagte, sie ist aktuell. Sie ist aktuell. Das ist wahr. Aktuell ist eigentlich doch nur das, was heute geschieht. Lange, ich will ja, ist ja hier ein Führungskräfte- und Unternehmerkongress und so, deshalb langweile ich Sie nicht mit abgestandener Theologie, aber seit 250 Jahren haben die Philosophen und Theologen sich darüber gequält, wie man denn diese alte Geschichte über den garstigen Graben, die alte Botschaft über den garstigen Graben der Geschichte kriegt, wie Lessing das gesagt hat, und dann aktualisiert. Meine Erkenntnis in der Sache ist, das geht nicht. Wenn wir es über den Graben der Geschichte aktualisieren müssen, ist alles vorbei. Aus dem alten Hut den neu aufzupolieren, das ist höchstens eine Nostalgiemasche und für Historiker interessant. Das Geheimnis der Bibel ist, dass Christus auferstanden ist. Im Lukas 24, in der Ostergeschichte, heißt es, dass Jesus seinen Jüngern, den Verzweifelten, Enttäuschten, die Schrift öffnete. Das Geheimnis der Bibel ist, dass ein Mensch in ein Hotel geht und nach der Bibel greift und sie anfängt zu lesen, und plötzlich entdeckt, dass sie zu ihm spricht und zu seinen Lebensfragen. Und das ist, weil Jesus auferstanden ist und lebt und dieses Wort selber aktuell macht, weil er jetzt da ist und jetzt handelt und sagt, jetzt kannst du zu mir reden. Das ist unsere Chance, die wir haben. Und deshalb brauchen wir überhaupt nicht uns zu verteidigen und deshalb stehen wir überhaupt nicht mit dem Rücken zur Wand. Und ich hasse das Wörtchen noch. Wenn die Leute sagen, wie viele Leute kommen noch und was kann man noch mit dem Evangelium? Der Jesus kommt von vorne und er wird das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen, wenn all die Großmäuler von heute kein Wort mehr zu sagen haben. Wird er das letzte Wort sprechen und alle Knie werden sich vor ihm beugen. Und wir haben nicht einen alten Hut von Anno Tobak aufzumöbeln, um ihn den modernen Menschen nochmal schmackhaft zu machen und zu verkaufen, sondern wir weisen darauf hin, dass er der kommende Herr ist. Und wer zukunftsorientiert leben will, soll den roten Faden seines Wortes aufnehmen. Er hat das Einzige, was bleibt.
Vielen Dank, Herr Pazzani. Sie haben Ihren Vortrag... Bleiben Sie noch einen Augenblick. Sie haben ja Ihren Vortrag vorhin abgeschlossen mit der Folie Welcome to the Future. Und wenn ich jetzt hier ein Geschenk hätte, was ich leider nicht habe, ich kann sie nur symbolisch überreichen, würde ich Ihnen ein Apfelbäumchen schenken. Sie wissen genau warum. Ja. Luther hat gesagt, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Herzlichen Dank. Ja.